Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Hand aufs Herz, wenn ich draußen um 9 Uhr mich postiert hätte vor der Kirchtür, hätte jeden Einzelnen von Ihnen mit Handschlag begrüßt und hätte folgende Frage gestellt. Weißt du, wissen Sie, wer Onesiphorus ist? Hätten Sie dann sagen können, ja, das ist doch der Mitarbeiter, den der Apostel Paulus da erwähnt, als er den zweiten Brief an den Timotheus schreibt? Oder hätten Sie zu den, ich denke mal, so 90% gehört, die gesagt hätten, nee, den kenne ich leider nicht, Pastor Latze. Das ist nicht schlimm, wenn Sie den nicht gekannt hätten, den wollen wir heute kennenlernen in dieser Predigt. Da wollen wir mal schauen, was wir an diesem Mann lernen können, wie man sich einbringt ins Reich Gottes, was man tun kann, wie man sich nützlich machen kann. Übrigens, das Wort Onesiphorus, griechisches Wort, wenn man es übersetzt, heißt nichts anderes als der Nutzbringende. Und Gott hat uns hier in diesem zweiten Timotheusbrief, wo ich gleich einige Verse daraus lesen möchte, denke ich, ganz wertvolle Hinweise darauf gegeben, was wir tun können, um uns einzubringen ins Reich Gottes. Und so möchte ich diese wunderbaren Verse lesen aus dem ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefs, die Verse 15 bis 18. Da schreibt der Apostel Paulus, der in Rom im Gefängnis sitzt, kurz vor seinem Tode, an seinen Schüler Timotheus, der in Ephesus wiederum ist und dort Gemeindeleiter, Bischof ist. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Haus des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, das weißt du am besten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese 4 Verse, die Paulus schreibt über den Onesiphorus, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wenn wir jetzt die Predigt über diese Verse hören, dass wir etwas lernen können für unseren Glauben. Damit das geschieht, damit wir das mitnehmen können, in und aus dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Wir brauchen deinen guten Geist für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle inständig bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Onesiphorus, so habe ich Ihnen gerade zum Einstieg gesagt, heißt übersetzt der Nutzbringende. Und in meinem Leben als Christ ist vieles nicht geglückt, vieles habe ich nicht verstanden, aber eines ist mir von Anbeginn meiner Nachfolge an klar geworden und gewesen und ist es bis zum heutigen Tag, dass ich als Nachfolger Jesu mich einzubringen habe ins Reich Gottes, dass ich schauen muss, wo ich mich nützlich machen kann. Als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich, wie das so ist, als mir Jesus begegnet, ich verstanden habe, als 15-Jähriger erlebt, er ist auferstanden, in Gemeinde hineingekommen bin, ich war total geflasht, überrascht, ich war total beschenkt. Da war mir aber sofort klar, bei allem, was ich jetzt hier mitnehme, bei dem vielen, was ich kriege, ich muss mich irgendwie einbringen. Was kann ich denn tun? Damals mit 15 Jahren noch keine Ahnung von Theologie und Evangelium, aber was kannst du tun? Und das war ganz schnell so, dass im ersten Hauskreis, wo ich gewesen bin, da dann die Hauskreisleiterin fragte, ja, wir brauchen noch Mitarbeiter für die Jungschar. Da war mir sofort klar, hier musst du mitmachen. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was Jungschar überhaupt gewesen ist halt, aber mir war klar, ich muss mich einbringen. Und es ist mein ganzes Leben lang weitergegangen, dass ich immer wieder klar gemerkt habe, dass der Herr Aufgaben gestellt hat und ich ganz klar immer sagen muss, Herr, ich muss mich fragen, kann ich mich hier irgendwie einbringen? Kann ich mich hier irgendwie nützlich machen? Wenn ich das so erzähle, dann will ich damit hinleiten zur Predigt. Denn genau das hat der Onesiphorus auch getan. Der hat sich nützlich gemacht. Und davon spricht eben dieser Predigttext. Der hat sich nützlich gemacht. Und ich möchte dieser Frage nachgehen, ganz persönlich, wie man sich nützlich machen kann und habe deshalb die Predigt überschrieben, Wodurch kann ich mich im Reich Gottes nützlich machen? Und das können wir lernen an diesen vier Versen aus dem 2. Timotheusbrief. Erstens durch mein Erquicken, zweitens durch mein Suchen, drittens durch mein Nichtschämen und viertens durch mein Dienen. Das ist das Erste, durch mein Erquicken. Paulus schreibt das hier, er, der große Paulus, der Superstar des Glaubens, der wie kein anderer Mensch auf Erden den Heiligen Geist gehabt hat, aus meiner Einschätzung heraus, dass er über den Onesiphorus schreibt, er hat mich oft erquickt. Ist natürlich so, dass nicht der Onesiphorus selber mit irgendwelchen Massagepraxen oder was weiß ich, irgendwelchen tollen Philosophien ihn erquickt hat, sondern der Herr hat durch den Onesiphorus den Paulus erquickt. Es ist immer der Herr, der Erquickung schenkt. Psalm 23, er erquicket meine Seele. Heilandsruf, Matthäus 11, kommt her zu mir alle, sagt Jesus Christus, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber es ist in dieser Welt eben so, dass unser Herr und Heiland Hände, Füße, Münder braucht, die diese Erquickung, die er allein schenken kann über seinen Geist, durch sein Wort, dass er sie durch andere Brüder und Schwestern weitergibt. Und davon ist die Bibel voll, dass immer wieder auch die Stärksten im Glauben Erquickung brauchen. Hier ist es der Apostel Paulus, der mehr in der Bibel geschrieben hat als jeder andere. Da ist aber auch ein David, auch der große David, so gewaltig, der vor dem Herrn gestanden hat. Auch der hat Tiefen gehabt, wo er andere Brüder brauchte, die ihn ermutigten, die ihn bestärkten, die ihn erquickten. 1. Samuel 23 heißt es davon, dass Jonathan, Sauls Sohn, sich aufmachte und zu David hinging und ihn stärkte im Vertrauen auf Gott. Jeder Christ, jede Christin braucht Erquickung, braucht Stärkung durch andere Brüder und Schwestern. Auch die Stärksten und Gewaltigsten. Sie wissen, dass Wilhelm Busch mein großes Predigervorbild ist. Und ich habe lange Zeit diesen Mann auf dem Sockel stehen gehabt und gedacht, ja, unverwundbar, bärenstark halt. Und bis ich dann über Parzanien und andere Leute erfahren habe, was auch der Hintergrund von ihm gewesen ist, dass er in Wirklichkeit ein ganz angefochtener, zum Teil auch depressiver, trauriger Mann gewesen ist, der viel Schlimmes hat durchmachen müssen. Und Wilhelm Busch selber auch davon immer wieder berichtet hat, dann einfach wie tief er drin gewesen ist, halt, wie er nicht weiter konnte, wie er dachte, es alles aus. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er erzählt, wie er in Gelsenkirchen im Gestapo-Gefängnis sitzt halt und nicht mehr weiter weiß, sein Sohn ist gestorben in Russland, elendig verreckt halt, die Bomben fallen auf das Ruhrgebiet, er weiß nicht ein noch aus, ist vollkommen am Ende und er kriegt dann einen Brief von einem Gemeindeglied, ein ganz einfacher Mann, der ihm ein Wort in diese Karte reinschickt. Der wollte ihm eigentlich auch einen Obstkorb zukommen lassen, aber die Gestapo-Beamten geben den Obstkorb nicht weiter, den haben sie selber gefressen halt, aber die Karte mit dem Wort, das haben sie Wilhelm Busch gegeben und dann berichtet er davon, wie dieses Wort, was ihm ein ganz einfacher Bruder zuspricht, ihm Erquickung gewesen ist. Wie auf einmal die Situation in der Zelle sich verändert, was eben noch dunkel war, durch dieses Wort von Gott auf einmal die Zelle zum Gottesdienst werden lässt und er wieder ganz froh und getrost ist und Loblieder singen kann. Jesus hat ihn erquickt durch das Wort, was auf dieser Karte stand, aber es war ein ganz einfacher Bruder, der sich die Mühe gemacht hatte, eine Karte zu schreiben, dem großen Wilhelm Busch das zukommen zu lassen. Erquickung. Auch das habe ich schon mal erzählt, dass mein Vorvorgänger in der Gemeinde, wo ich zuerst Pfarrer war, im Siegerland, ein ganz berühmter, frommer Mann war, Werner Penkatzki, schon lange in der Ewigkeit. Das war so die ganz große Nummer. Und als ich da anfing, Pastor zu sein, da lebte der Werner noch. Und irgendwann erzählte mir jemand aus der Gemeinde, ja, der Werner liegt im Krankenhaus und der hat eine schwere Herz-OP. Und ich war da noch nicht ein Jahr im Amt. Und habe ich mir gedacht, ja, damals so Ende 70, kannst du den alten Bruder anrufen, du kleines Licht, kannst du dem jetzt was sagen? Ich habe da wirklich mit mir gerungen, weil ich gedacht habe, nimm dich jetzt nicht für so wichtig, dass du meinst, einem anderen etwas zusprechen zu müssen. Da habe ich gedacht, komm, ist mir egal, Telefonhörer im Krankenhaus angerufen, Werner Penkatzki durchstellen lassen halt, habe bei dem angerufen, ich habe so gedacht, ja, der nimmt das alles so in aller Gelassenheit entgegen, halt nicht dieser große, fromme Mann, der unsere Gemeinde so aufgebaut hatte, so vieles getan hatte, der so stark im Glauben war. Ich rufe den an, da fängt der am anderen Ende an zu flennen wie ein kleines Kind. Er sagte, ich bin so angefochten, so verzweifelt, ich habe kein Wort vom Herrn gekriegt. Er sagte, ich werde ein Wort vom Herrn, habe ich für dich rausgesucht, habe ich ihm das zugesprochen halt. Und da war er erquickt, da war er neu gestärkt, ist in die OP reingegangen mit ganz anderer Zuversicht. Was ich damit erzählen will, ist nicht, dass ich irgendwie ein toller Mensch bin, der weiß, der Kuckuck irgendwas machen kann, aber mit einer ganz kleinen Geschichte, mit einem ganz kleinen Anruf, konnte ich im anderen stärken. Und da könnte ich Ihnen dutzende Geschichten erzählen, das ist natürlich naturgemäß als Pastor so, wie man Menschen unterstützen und tragen kann. Aber das können Sie auch tun, gucken, wo andere sind, die Sie erquicken können. Und das hat ja der Onesiphorus gemacht. Er hat sich nützlich dadurch im Reich Gottes gemacht, dass er geguckt hat, wo kann ich denn einem Bruder, einer Schwester, die in Not, im Elend sind, Stärkung geben? Das ist ein Auftrag. Jesaja steht das, stärkt die müden Hände, macht die weichen Knie stark, sagt denen, die verzagten Herzen sind, seid stark, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Das wird auch gut, wenn wir in die nächste Woche gehen und jeder mal guckt, wo gibt es denn vielleicht in meinem Umfeld irgendeinen, der da die Hände hat müde werden lassen, dessen Knie momentan weich sind und zu dem wir hingehen dürfen im Namen Gottes und ihm sagen, du, fürchte dich nicht, sei stark, da ist unser Gott, auf den wir uns verlassen können. Das ist das Wunderbare. Und das Tolle ist, wenn wir hingehen, andere Leute erquicken oder versuchen sie zu erquicken durch das Wort unseres Herrn, dass ganz vieles häufig dann auf uns zurückfällt. Das ist nicht nur so, dass wir uns dann nützlich machen im Reich Gottes, ganz vieles an Segen, den wir anderen Leuten weitergeben, der kommt für uns zum Segen zurück. Ich erzähle jetzt nochmal eine Geschichte, was mir passiert ist, nicht, dass Sie denken, ich will mich hiermit irgendwie darstellen, aber ich habe da auch gar nichts mit zu tun, sondern das war die Gemeinde, die das gemacht hat. Aber einfach, um das deutlich zu machen, was kann man machen, wenn man auch sieht, Mensch, hier bin ich gerufen und ich kümmere mich darum. Sie wissen, dass wir hier nicht nur eine russlanddeutsche Gemeinde zu Gast haben, sondern auch eine äthiopisch-eritreische Gemeinde. Das sind ganz liebe Geschwister, die samstags und sonntags ihren Gottesdienst hier halten. Und vor einigen Monaten habe ich den Gemeindeleiter dort getroffen, habe mich mit ihm ausgetauscht. Das ist ein ganz toller Bruder. Er hat mir so über Dinge erzählt, auch gerade das, was in Eritrea und Äthiopien ist. Und Eritrea ist eines der Länder, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Dann hat er mir berichtet von einem Bruder, den er kennt, einem Pastor, der jetzt 5 Jahre in Eritrea im Gefängnis gesessen hat. Und Eritrea im Gefängnis, das ist etwas, wo man damit rechnen muss, dass man verhungert, dass man willkürlich umgebracht wird, sind ganz furchtbare Zustände. 5 Jahre, warum? Weil er Jesus Christus verkündigt hat. Und dann ist er nach 5 Jahren entlassen worden, total abgemagert, hat nur noch 45 Kilogramm gewogen halt, ist nach Äthiopien gekommen, da haben die den aufgepäppelt in einer Gemeinde und dann wollte er aber wieder zurück nach Eritrea in seine Gemeinde, um dort weiter zu verkündigen. Das hat er auch getan. Obwohl er wiederum mit Verhaftung rechnen musste, wiederum mit Nachstellungen, auch mit dem Tode, mit dem Allerschlimmsten. Und als er mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich nur gedacht, das kann alles nicht sein. Weißt du, wie arbeite ich mit meinen Problemchen? Und was macht dann ein Bruder, ein paar tausend Kilometer entfernt, für genau denselben Dienst? Und dann habe ich gesagt zu dem Bruder, der hier in der Gemeinde ist, hast du Kontakt zu dem Pastor? Ja, habe ich gesagt, pass auf, lass dir mal 1.000 Euro zukommen. Also, wir haben hier so einen Fonds, da kann der Pastor drüber verfügen, da habe ich sofort, da muss ich keinen Kirchvorsteher fragen halt, kann ich sagen, komm, machen wir mal einfach, weil die natürlich auch kein Geld da unten haben, die sind ja bettelarm, habe ich gesagt, lass dem mal 1.000 Euro zukommen. Das war okay, kein Thema, kostet mir nichts, war nicht mein Geld. Ich sage das nochmal deutlich, Geld der Gemeinde, was sie zur Verfügung stellen halt, um zu sagen, da wollen wir helfen, diesem Mann wollen wir was Gutes tun, den wollen wir erquicken, dass er wenigstens weiß, ja, das sind Brüder und sag ihm, dass wir auch für ihn beten halt. Dann hat er das gemacht. 3 Wochen später kommt der Bruder hier aus der Gemeinde zu mir und sagt zu mir, ja, der bedankt sich recht herzlich, der ist ganz glücklich gewesen. Allerdings hat er das Geld nicht angenommen, sondern hat das Geld genommen und hat 20 Familien in seiner Gemeinde jeweils 50 Euro gegeben. Das war für mich wiederum, verstehen Sie das richtig, eine Erquickung, das zu sehen, was dieser Bruder macht, wie der auch sagt, ja, das ist wichtig, wir müssen einander stärken. Und hat das Geld genommen, das eigentlich für ihn und seine Familie gedacht war, zu sagen, nein, das nehme ich nicht. Ich will andere erquicken, das weiterzugeben. Und das wiederum ist für mich einfach nur das mitzukriegen, wie Brüder leben in aller Armut und geben das weiter zu einer ganz starken Erquickung geworden. Da bin ich neu im Evangelium gefestigt worden zu sagen, hey, das, was du machst, ist so richtig und so wichtig. Und glauben Sie bitte eins, das kann nicht nur der Pastor einer Gemeinde tun, das können wir alle tun. Wir alle gemeinsam können dazu beitragen, dass Menschen, die tief drin sind, erquickt werden. Und das ist das Erste, was wir lernen wollen aus diesen Predigtversen, einfach, dass wir hingehen wollen, in der nächsten Zeit einfach gucken, wo können wir für andere zur Erquickung werden. Ein zweites, wie kann ich mich nützlich machen im Reich Gottes durch mein Suchen? Paulus schreibt hier in Vers 17, als er, also Onesiphorus, in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Das ist übrigens so ein Thema in der Biografie des Paulus, der ist immer wieder von Gott gesucht worden. Und Gott hat immer wieder Männer geschickt, die ihn gesucht haben, ganz aktiv. Als er bekehrt worden ist halt vor Damaskus, schickt Gott Hananias. Der sucht ihn auf, der kriegt eine klare Beschreibung, wo der überhaupt wohnt, muss ihn suchen und ihn zum Glauben führen, zum Durchbruch, ihn taufen und unterrichten. Als er dann so eine 10-jährige Auszeit genommen hat, halt, ist wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt nach seiner Bekehrung, ist in Tarsus halt, da kommt Barnabas, der große Barnabas. Und nachdem der in Antiochien war, zieht er weiter und sucht ihn und führt ihn zurück in die Gemeinde nach Antiochia. Oder am Ende seines Lebens, unmittelbar vor der Verhaftung, auf der er hier den Brief schreibt, da heißt es dann, als sie dort ankommen, am Ende der Gefangenenreise halt, in Rom hatten die Brüder von uns gehört und kamen uns entgegen bis ins Forum Appii. Und dann heißt es dort, Apostelgeschichte 28, 15, als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Das sind Brüder aus Rom, die hören, Paulus kommt, der ist gefangen genommen, gehen ihm entgegen, sie suchen ihn und dadurch gewinnt er Zuversicht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir merken, dass wir gesucht sind, Menschen gehen uns nach, wir sind ihnen wichtig, dann ist das etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes in der christlichen Nachfolge. Wir haben einen Gott, das dürfen wir nie vergessen, der die Menschen sucht. Also lesen Sie Lukas 15 halt, da wird Gott beschrieben als ein suchender Gott, ob das nun das Gleichnis von dem verlorenen Schaf ist, da hat ein Schäfer 100 Schafe, eins geht verloren, 99 hat er, aber er geht dem einen Verlorenen nach, er sucht das Verlorene. Oder die Frau mit den 10 Silbergroschen, die einen verliert und das ganze Haus von oben nach unten dreht, auch damit wird Gott verglichen. Oder mit dem Gleichnis eben vom verlorenen Sohn, dass da Gott wartet auf das, was verloren ist und sucht, das geht dem nach. Oder denken Sie daran, was schon bei der Erschöpfungsgeschichte gewesen ist im Paradies, als der Mensch in Sünde gefallen ist, kommt Gott ins Paradies, ruft ihn, Adam, wo bist du? Das ist ja nicht nur der Ruf an Adam, es ist der Ruf an die ganze Menschheit. Wir haben also einen Gott, der die Menschen sucht. Und das hat er uns auch als Zentralbefehl mitgegeben als Christen, dass er gesagt hat, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das heißt, wir sollen suchen, wo die Menschen sind, die das Evangelium brauchen. Wir haben einen Suchauftrag. Gott ist ein suchender Gott, der die Verlorenen, der die Traurigen, der die Depressiven sucht und ihnen nachgeht. Und er verlangt eben auch von uns, dass wir Suchende sind, dass wir ganz aktiv gucken, wo ist denn einer, der meine Hilfe braucht. Und nicht so ein bisschen, so nach dem Motto, wenn der andere dreimal an meiner Haustür geklingelt hat, dann will ich mich dessen erbarmen. Hier heißt es in dem Predigtext, als er in Rom war, suchte er mich eifrig. Rom ist damals eine Millionenstadt schon gewesen, riesengroß. Das müsst ihr euch vorstellen, da kommt dieser Onesiphorus aus Ephesus nach Rom, der kennt sich da nicht aus. Kein Google Maps am Handy, gar nichts und auch nicht irgendwie große Behörden, die sagen können, ja der Paulus von Tarsus, der wohnt da und dort. Da musst du dich auf die Beine machen, intensiv suchen. Und genau das heißt, es hat mich eifrig gesucht. Die Bibel schreibt das hier nicht umsonst, eifrig. Das wollen wir gucken. Wir wollen eifrig suchen nach Menschen, die unsere Auferbauung, unseren Trost und die das lebensrettende Evangelium von Jesus Christus brauchen. Da wollen wir eifrig Suchende sein. Auch Menschen, die nicht mehr in der Gemeinde sind, die vielleicht eine Weile gekommen sind, nicht mehr da sind, ihnen nachgehen, sie suchen. Es ist wichtig, dass die Verlorenen wissen, ihr werdet gesucht. Euer Verlorensein ist uns nicht egal, wir kümmern uns um euch. Es hat Anfang der 90er Jahre einen furchtbaren Bürgerkrieg in Somalia gegeben und es gab in Somalia, in der Hauptstadt dort, amerikanische Truppen und bei einem Einsatz der amerikanischen Truppen ist ein amerikanischer Hubschrauber abgeschossen worden, sind einige GIs getötet worden, aber der Pilot dieses Hubschraubers ist gefangen genommen worden, der hieß Michael Durand und die Rebellen, diese islamischen Terroristen, haben den dann gefangen genommen, als Geisel gehalten. Das war eine sehr schwierige diplomatische Situation damals, weil die Amerikaner konnten mit keiner Regierung dort in Somalia verhandeln. Das war sehr schwierig. Und vor Ort, die Truppen, die da waren, die wussten nicht, wo ihr Kamerad gewesen ist. Die konnten dem nicht helfen. Die wussten nicht, wo er da war, die hatten keine Informationen. Aber die haben beschlossen zu sagen, der da wirklich im Elend ist, gefangen von islamistischen Terroristen, der mit dem Tode rechnen muss, den müssen wir auferbauen. Und dann haben die Folgendes gemacht, da sind die Tag und Nacht mit ihren Hubschraubern über die Hauptstadt von Somalia geflogen und haben Tag und Nacht nicht bombardiert, sondern die haben Lautsprecheransagen gemacht. Die haben in jedem Stadtteil, Tag und Nacht, haben die ausgerufen, Michael, wir suchen dich. Wir lassen dich nicht im Stich. Wir suchen dich. Und dieser Michael Durand ist dann später befreit worden halt. Und der hat dann berichtet, für das Elend, was er hatte, der war auch noch verwundet halt, war das die Auferbauung, dass er wusste, ich bin nicht vergessen. Da sind meine Kameraden, die suchen mich. Und er hat dann jeden Tag gehört, wenn der Hubschrauber kam und er wieder sprach, wir lassen dich nicht im Stich, wir suchen dich. Und das, was die amerikanischen Soldaten da gemacht haben, das soll auch für uns Vorbild sein. Wenn da einer verloren ist, dann soll er spüren, wir sind da, wir suchen ihn. Wir gehen ihm nach. Und ich möchte euch bitten, einfach mal zu gucken in eurem Umfeld, wo ist denn da jemand gefangen? Paulus ist ja in Gefangenschaft. Wo ist jemand gefangen in seiner Glaubenskrise? Wo ist jemand gefangen in seiner Depressivität, in seiner Krankheit? Wo ist jemand tief drin? Du kannst vielleicht die Situation im Moment nicht ändern, aber lass ihn spüren, dass du ihn nicht vergessen hast, dass du ihm nachgehst, dass du ihn suchst. Und wenn du so einen Menschen kennst in deinem Umfeld, dann lass ihn das nächste Woche einfach spüren. Schreib ihm eine WhatsApp, schreib ihm eine E-Mail, ruf ihn an, einfach, dass er weiß, du bist nicht vergessen in deinem Elend, in deiner Trauer, in all dem, was dich bewegt. Ich erdenke an dich, ich bete für dich und es ist ein Gott da, der erst recht dich sucht und dir hinter dir hergeht. Das ist das Zweite, wie wir uns nützlich machen können im Reich Gottes, durch unser Suchen, durch mein Suchen. Ein Drittes, wie wir uns nützlich machen können, durch mein Nicht-Schämen. Da heißt es hier im Vers 16, er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Also Onesiphorus, der Nützliche, er hat sich nicht geschämt. Weder des Paulus als Person, noch seiner Situation als Gefangener und schon gar nicht seines Evangeliums. Er hat sich nicht geschämt. Und davon spricht die Bibel auch offen. Es sind andere da gewesen. Paulus spricht das ganz deutlich an, dass Onesiphorus quasi der Einzige ist, der so handelt. Denn im Vers zuvor, im Vers 15, sagt er, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenus. Alle haben sich abgewandt. Paulus ist angefochten, er ist in Gefangenschaft, er ist in tiefer Not. Das ist schon schwierig genug, was er erleiden muss. Hat jetzt eine mehrjährige Gefangenenreise hinter sich gebracht, ist jetzt in Rom schon mehrere Monate inhaftiert. Aber nicht nur der Widerstand der Staatsgewalt ist für ihn eine Anfechtung, sondern vor allen Dingen eines, dass Brüder und Schwestern sich von ihm abgewandt haben und ihn verlassen haben. Sie schämen sich für ihn und für seine Ketten. Übrigens ein Phänomen, was er häufiger erlebt hat. Im zweiten Korintherbrief schreibt er einmal, dass die Korinther ihn anklagen und sagen, er sei nur schwächlich und kläglich in seinen Auftritten, wenn er in der Gemeinde ist. Er wird zwar großartige Briefe schreiben können, aber in Wirklichkeit nur eine ganz kleine Nummer und haben sich für ihn geschämt. Aber Onesiphorus nicht. Und das schreibt Paulus hier ganz deutlich. Er hat sich meiner nicht geschämt. Und ich glaube, dass, wenn man das erlebt als Mensch, dass sich ein anderer für einen schämt, mit dem man eigentlich verbunden ist, dass das das tiefste und schwerste an Verletzung ist. Also es kann mich einer angreifen, es kann mich einer verbal beleidigen. Wenn der mir feindselig eingestellt ist gegenüber, dann tut das weh. Das mag schwierig sein, aber schwieriger ist, wenn Menschen, die mir eigentlich nahe sind, wenn die sich auf einmal für mich schämen, wenn die nichts mit mir zu tun haben wollen. Die eigene Frau, die eigenen Kinder, die Arbeitskollegen oder vielleicht auch Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Das ist etwas ganz Furchtbares, wenn man das erleben muss. Hier wird sich für einen geschämt. Man sagt es vielleicht noch nicht mal häufig, aber man kriegt es so hintenrum mit. Man schämt sich. Und wie gut ist es, wenn man in tiefer Not ist, wenn Leute da sind, die sagen, es ist mir egal, wie es dir geht, wie du aussiehst, was andere von dir denken. Ich schäme mich für dich nicht. Ich bin für dich da. So handelt übrigens auch unser Gott. Dem ist ganz egal, wie viel Geld wir verdienen, wie sündig wir sind, sonst irgendetwas, was wir machen, tun oder wie tief wir irgendwo drin sind. Er schämt sich unserer nie. Er nimmt uns immer wieder an. Und so sollen wir auch mit Menschen umgehen. Uns ihrer nicht schämen. Aber nicht nur um der Person willen, wird sich hier geschämt. Ich glaube, dass das noch tiefer ist. Ich glaube nicht nur, dass es allein die Person des Paulus ist, für die sich hier die Menschen in Asien für ihn schämen und sich abwenden. Ich glaube, dass es auch die Botschaft ist, für die sich geschämt wird. Auch das erleben wir ja häufig. Wohlstandsevangelium, das ist eine Sache, da kannst du schön um die Ecke kommen. Wir haben einen Gott, wenn du zu dem betest und dann wirst du gesünder und reicher und die Ehe ist glücklicher halt. Damit kann man ja kommen mit so einer Botschaft, die kann man auch vertreten halt nicht. Irgendeinen lieben Gott proklamieren halt nicht, der wie so ein Wunschautomat funktioniert, wenn man draufdrückt. Da schämt sich keiner für. Aber die Botschaft vom Kreuz, die ist in dieser Welt eine Torheit. Die Botschaft vom Kreuz, die sagt, da ist Gott Mensch geworden. Ist ans Kreuz gegangen, ist elendig verreckt, damit wir, die wir schuldig sind, gerettet werden. Das ist so eine Botschaft, mit der viele nichts zu tun haben wollen. Auch und gerade in der Kirche. In dieser Kirche kannst du so vieles machen und proklamieren. Du kannst mit fremden Religionen, den Hindus, den Buddhisten, den Muslimen zusammen Sachen machen. Schämt sich heute keiner für. Aber wenn du den lebendigen Gott in Jesus Christus auf den Thron stellst, dann wirst du den Charme sehen, wie Leute sich abwenden von der Botschaft. Wer es nicht glaubt, der mag sehen, was gerade in Sachsen passiert mit dem Bischof dort halt nicht, wie man jemanden mobbt und absägt, der ganz klar steht und aus der Vergangenheit irgendwelche Dinge hervorholt. Katastrophe. Es hat auch zu tun mit dem Schämen für die Botschaft von Jesus Christus. Paulus thematisiert das auch einige Verse zuvor im 2. Timotheus 1. Er sagt, ich schäme mich des Zeugnisses von unserem Herrn nicht, der ich sein Gefangener bin, sondern leide für ihn, fürs Evangelium in der Kraft Gottes. Im Römerbrief schreibt er davon halt nicht, dass er sich auch nicht des Evangeliums schämt halt nicht. Also das hat es immer schon gegeben, dass auch in der Gemeinde Leute sich für die klare Kreuzesbotschaft, für die Kreuzestheologie geschämt haben. Aber, das möchte ich uns in Erinnerung rufen, wenn wir das tun, uns schämen für das Wort vom Kreuz oder für diejenigen, die um das Wort vom Kreuz leiden, dann wird sich der Herr von uns abwenden. Markus 8. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln. Also nicht nur, dass wir uns nützlich machen, wenn wir uns nicht schämen für die Botschaft von Jesus Christus und für die, die um der Botschaft Jesu Christi willen verfolgt und inhaftiert werden. Nein, wenn wir es tun, müssen wir damit rechnen, dass Gott seinen Segen von uns abzieht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder uns nicht schämen für die Botschaft vom Kreuz. Und da möchte ich euch bitten, einfach auch euch zu prüfen und in die nächsten Wochen hineinzugehen. Immer wieder zu sagen, dass in die Verhältnisse, wo ihr hineingestellt seid, dass ihr immer wieder den Rücken gerade machen wollt für die Botschaft vom Kreuz. Ganz gleich, wo es ist. In der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo vielleicht die Botschaft lächerlich gemacht wird, dass ihr dann nicht schweigt, weil ihr euch so ein bisschen schämt, naja, dann werden sie mich als Christen outen halt, dann werden sie über mich auch noch herziehen, sondern dass ihr den Rücken klar macht, gerade macht, egal was es kostet, und euch nicht schämt für Jesus Christus. Dann wird sich der Herr auch eurer nicht schämen. Aber wenn ihr dann verschwiegen so den Mund haltet, euch zurückzieht, Rückwärtsgang einlegen, so nach dem Motto, ja, nicht auffallen halt, nicht, ich will mich da nicht outen, nicht den Kopf zu weit rausstrecken, noch einmal, dann wird sich Jesus eurer schämen vor dem Vater. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen sein wie Onesiphorus. Wir wollen uns nicht schämen für die, die um des Wortes willen verfolgt werden und schon gar nicht schämen für den, der für uns auf Golgatha gestorben ist, Jesus Christus. Wie kann ich mich nützlich machen im Reich Gottes? Durch mein Nicht-Schämen für die Botschaft und den, der die Botschaft gegeben hat. Und dann viertes und letztes, wie ich mich nützlich machen kann im Reich Gottes, durch mein Dienen. Paulus schreibt hier über den Onesiphorus an den Timotheus und es ist Gott wichtig, dass uns das als Wort Gottes überliefert ist. Und er schließt diese Perikope, diese vier Verse, mit den Worten, welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Timotheus ist, wie gesagt, der Gemeindeleiter, der Bischof von Ephesus und er muss dort miterlebt haben, wie dieser Onesiphorus sich nützlich gemacht hat in der Gemeinde, was er eingetragen hat. Das ist übrigens eine Freude für jeden Gemeindeleiter, für jeden Pastor, für jeden Verantwortlichen, wenn er merkt, wir haben Leute in der Gemeinde, die sich nützlich machen. Nicht nur Leute, die klagen und meckern und die dann irgendwas kritisieren, was man eh schon lange weiß, aber vielleicht nicht ändern kann, sondern Leute, die tatsächlich fragen, was kann ich eigentlich hier an diesem Bauabschnitt im Reich Gottes tun? Nicht um des Pastores, nicht um der Ältesten willen, sondern für den Herrn. Wie kann ich mich nützlich machen? Und so einer ist Onesiphorus gewesen. Er hat eine ganze Menge investiert. Er ist ein treuer Diener der Gemeinde gewesen. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch immer wieder sind. Euer Pastor hoffentlich als allererstes, die Ältesten, aber eben jeder, der Mitglied in dieser Gemeinde ist, dass wir immer wieder sagen, was können wir denn an diesem Bauabschnitt tun? Wie können wir uns nützlich machen? Wie können wir uns einbringen? Nicht nur jetzt für die Gemeinde selber, sondern auch in unserem Umfeld, wo wir sind. Wo können wir denn zum Diener werden? Ihr werdet, wenn ihr morgen Losung und Lehrtext liest, sehen, Lehrtext für morgen, Philipper 2,4 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Er sehe auf das, was dem anderen dient. Das sagt euch morgen Gott nochmal ganz neu, schau hin, wo du Diener sein kannst. Das ist das Wunderbare unseres Glaubens. Gott hat uns zuerst gedient in Jesus Christus. Er hat uns den Liebesdienst getan, er hat uns die Füße gewaschen, uns reingewaschen von aller Schuld, damit wir befreit sind zum Liebesdienst in dieser Welt. Nicht um der Menschen willen, die haben es häufig nicht verdient, aber um Gottes Willen, der uns zuerst gedient hat. Und das soll ein Programm sein, dass wir gucken sollen, wo können wir den anderen zum Diener werden? Heute, in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, in Mitteleuropa, wird ja immer wieder die Frage gestellt nach dem, was ich verdienen kann. Wenn man irgendwas beginnt, da fragt man sich, was bleibt für mich hängen, was kommt für mich dabei rum, was kann ich verdienen? Aber das ist nicht die Frage des Christenmenschen. Der Christenmensch fragt, wie kann ich dienen? Das kostet mich Zeit, Geld, Nerven unter Umständen. Aber das ist auch nicht schlimm, ich tue es ja nicht um irgendeines betriebswirtschaftlichen Ergebnisses, sondern ich tue es dafür, für meinen Herrn und Heiland Jesus Christus, der mir zuerst gedient hat und der mir alles geschenkt und gegeben hat. Und dazu möchte ich euch aufrufen, in eurem Umfeld zu gucken, wem könnt ihr denn in der nächsten Woche zum Diener werden? Wo ist jemand, der es vielleicht selber nicht verdient hat, aber dem ihr um Jesu Christi willen zum Diener werden könnt? Zur Ehre Gottes und zur Entwicklung des Reiches Gottes hier auf Erden. Wem könnt ihr dienen? Und das wäre wunderbar, wenn wir alle sagen können, okay, das nehmen wir so als Vorsatz mit aus diesem Gottesdienst. Wir haben es nicht nur gehört, wir wollen es auch wirklich tun. Um Jesu Willen will ich nächste Woche einem ganz konkret zum Diener werden. Das nehme ich mir vor, so wie ich die Handtasche kaufen will oder einen neuen Satz Autoreifen mir besorgen will oder sowas. Genauso nehme ich mir das vor, ich will jemanden dienen, der meine Hilfe braucht. Durch eine Auferbauung, durch eine finanzielle Zuwendung, was weiß ich, durch Zeit, durch ein Stück Weges, den ich mit ihm gehe halt. Und da wollen wir nie vergessen, dass Jesus sagt, wenn ich nötigt eine Meile mit ihm zu gehen, da geht zwei mit ihm. Wo können wir zum Diener werden halt? Und wenn wir das tun, dann werden wir nicht nur einen anderen Menschen segnen im Namen Jesu, sondern dann werden wir eben auch nützlich werden im Reich Gottes. Onesiphorus, so habe ich sie eben gefragt, wenn sie reingekommen wären, kennen sie diesen Onesiphorus? Wenn sie nachher die Kirche verlassen, dann denke ich, dann wissen sie, was wir an ihm lernen konnten, wie wir uns nützlich machen können im Reich Gottes, nämlich durch unser Erquicken, durch unser Suchen, durch unser Nichtschämen und durch unser Dienen. Damit Menschen durch uns gesegnet werden, aber eben auch Gott, unserem Herrn und Heiland, die Ehre gegeben wird. Und so wünsche ich uns, dass wir in unserem Umfeld in der nächsten Zeit alle so ein Stück weit zum Onesiphorus werden können. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.